Deutschlandfunk, Andruck.
Das politische Buchmagazin am Montagabend, im Studio Katrin Stürvesand. Die Demokratie ist nur als Affäre zu haben. Das Fragile ist Teil ihres Wesens. Das ist die These im Buch der Historikerin Hedwig Richter. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Buch Wie Demokratien enden, herausgegeben vom Historiker Christoph Nonn. Beide stellen wir Ihnen heute vor und sozusagen als Ergänzung den Titel Der Wert der Geschichte – 10 Lektionen für die Gegenwart von Magnus Brechtgen, der vor Augen führt, was historisch erreicht wurde und erhaltenswert ist, so etwa Selbstbestimmung, Freiheit und Teilhabe. Außerdem geht es um deutsch-amerikanische Geheimdienstmissionen unter dem Dach einer Schweizer Firma, ein Enthüllungsbuch des Schweizer Journalisten Rees Strehle. Und zu Beginn stellen wir Ihnen das aktuelle Buch von Lisa Herzog vor, Die Erfindung des Marktes. Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde vor 250 Jahren geboren. Das Philosophenjubiläum hat in diesem Jahr so einige Bücher auf den Markt gebracht. Eines, das sich hier eher quer einreiht, möchten wir Ihnen jetzt vorstellen. Die Autorin ist Lisa Herzog. Sie ist Professorin für politische Philosophie. Ihr Buch »Die Rettung der Arbeit« war sehr erfolgreich. Darin ging es um den Wert von Arbeit als gesellschaftlicher Kitt und wie man diesen zukunftssicher gestalten kann. Auf ähnliche Weise fragt sie in ihrem Buch »Die Erfindung des Marktes« nach eben dessen Konzept und Prognose. Herzog blickt dazu auf Hegels Betrachtungen der Marktgesellschaft und vergleicht sie mit den Ideen des schottischen Ökonomen und Philosophen Adam Smith. Und das ist aufschlussreich, findet unsere Rezensentin Katharina Petz.
Der Vergleich von Adam Smith und Georg Wilhelm Friedrich Hegel liegt nicht gerade auf der Hand. Schließlich ist Hegel vor allem als Staats- und Gesellschaftstheoretiker bekannt. Auf der vermeintlich entgegengesetzten Seite steht Smith, der den Begriff der unsichtbaren Hand prägte und dem die Idee vom sich selbst regulierenden Markt nachgesagt wird. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, hat sich die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Lisa Herzog in ihrer Dissertation diesen beiden Denkern angenommen und ihre Überlegungen zum Markt vergleichend analysiert. Herzog ist mittlerweile Professorin am Center for Philosophy, Politics and Economics der Universität Groningen. Ihr akademisch angelegter Text ist schon 2013 auf Englisch erschienen. Nun wurde die deutsche Übersetzung veröffentlicht. Die Tatsache, dass das Buch »Die Erfindung des Marktes« auf Herzogs Dissertation basiert, lässt schon erahnen, dass sich die Autorin vor allem an ein Fachpublikum richtet. Grundlegendes Hintergrundwissen zu Smith und Hegel und zur politischen Philosophie werden vorausgesetzt. Wer sich darauf einlässt, dem zeigt Lisa Herzog neue Seiten der beiden Philosophen. Und sie schafft es gleichzeitig, auch die Wirtschaftswelt insgesamt in einen bisher vernachlässigten Kontext einzubetten. So argumentiert Herzog, dass das Verständnis von Märkten kein Randthema, sondern von zentraler Bedeutung für die politische Philosophie sei.
Wenn wir erkennen, dass vieles von dem, was wir über Märkte denken, in Wirklichkeit Bilder sind und dass die gesellschaftliche Wirklichkeit auf vielfältige und komplexe Weise von diesen Bildern beeinflusst wird, so eröffnet dies die Möglichkeit alternativer Bilder, die schließlich auch zu alternativen Wirklichkeiten führen können.
Herzog plädiert also dafür, das Nachdenken über die Wirtschaft nicht den Ökonominnen und Ökonomen zu überlassen, sondern stärker in den Diskurs der politischen Philosophie einzubinden. Denn dass an den aktuellen Märkten vieles falsch läuft, ist der Autorin bewusst. Das muss aber vielleicht nicht so bleiben, schreibt Herzog.
Die Frage ist jedoch, ob es nicht eine alternative Zukunft mit Märkten geben könnte, in der man sie auf alternative Weise sieht und einen institutionellen Rahmen für sie schafft, innerhalb dessen sie eine positivere Rolle spielen, als dies in den letzten Jahren der Fall war.
Was hat diese Fragestellung jedoch mit Smith und vor allem mit Hegel zu tun? Lisa Herzogs Intention ist es, die beiden Philosophen in einem umfassenderen Kontext zu betrachten. Hegel und Smith gehörten zu den am häufigsten falsch dargestellten Denkern der letzten 250 Jahre. Davon ist Herzog überzeugt. Sie befasst sich ausführlich, an einigen Stellen vielleicht für die gemeine Leserin etwas zu ausführlich, mit den Thesen der beiden. Von der Naturauffassung bis hin zu Begriffen wie Geist und Sittlichkeit. Geht es um den Kern des Buchs, den Markt, mag es zunächst überraschen, dass Hegel und Smith grundsätzlich beide Befürworter der Marktgesellschaft sind. So sieht zwar Hegel Probleme, die durch den Markt entstehen, heißt ihn aber insgesamt trotzdem gut, da er die subjektive Freiheit verkörpere. Im Gegensatz dazu löst der Markt für Smith diese Probleme, wie Herzog herausarbeitet.
Der Hegelsche Markt ist ein zerstörerisches, dionysisches Kräftespiel, das dem Kampf aller gegen alle in einem Naturzustand ähnlicher ist als der Win-Win-Situation bei Smith, in der man nur gewinnen kann, wenn man die Interessen der anderen befördert.
Lisa Herzog spart in ihrer Analyse auch die Kritik an den beiden Denkern nicht aus. So schreibt sie zum Beispiel zu Hegel:
Natürlich gibt es Aspekte in Hegels Theorie der Gesellschaft, die aus heutiger Sicht nicht mehr vertretbar erscheinen, wie seine Haltungen zu Geschlechterfragen und zum Charakter der verschiedenen Stände, seine Verteidigung einer konstitutionellen Monarchie ohne allgemeines Wahlrecht, seine Positionen zu Kriegen und internationalen Konflikten oder seine zwiespältige Haltung zu Armut, um nur die offensichtlichsten Punkte zu nennen.
Allerdings verweist Herzog darauf, dass diese Ansichten eben aus einem anderen Jahrhundert stammen. Diese Argumentation zieht sich durch ihre gesamte Analyse und hilft Herzog, ihre These zu untermauern. Das Nachdenken über Märkte, die Theorien dazu, sind geprägt von Ansichten aus einer bestimmten Zeit. Herzog plädiert dafür, sich die Theorien und ihren Einfluss auf die Geschichte und die Kategorien, in denen heute über die soziale Welt nachgedacht wird, bewusst zu machen. Die Autorin schließt mit einem hoffnungsvollen Appell.
Kurz gesagt, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, dass Märkte etwas anderes sein könnten als das, was sie gegenwärtig sind.
Für diese Erkenntnis lohnt es sich, die Erfindung des Marktes zu lesen. Wie schon in ihrem Buch »Die Rettung der Arbeit« legt die Autorin nahe, dass die gegenwärtigen ökonomischen Verhältnisse nicht in Zement gegossen sind. Herzogs These, dass eine Demokratisierung der Wirtschaftswelt möglich sei, macht Mut. Antworten auf die Herausforderungen der aktuellen Zeit finden sich in den Texten von Smith und Hegel zwar nur bedingt, betont auch Herzog. So konnte beispielsweise Smith in seinem Plädoyer für stetiges Wachstum noch nicht die Folgen der daraus resultierenden Umweltzerstörung absehen. Auch sind auf heutigen Märkten nicht nur tugendhafte Akteure anzutreffen, wie Smith es sich vorstellte. Zumal Personen zu großen Teilen von mächtigen Institutionen oder Unternehmen abgelöst wurden. Ebenso war die internationale Dimension heutiger Märkte für Smith und Hegel wohl kaum vorstellbar. Wieso also sich mit Hegel und Smith und ihren Ideen zum Markt befassen? Wieso sich durch die teils zähe Theorie kämpfen? Lisa Herzog gibt darauf eine ziemlich gute Antwort.
Der Markt ist wohl oder übel eine Realität unseres Lebens. Und dies ist ein zwingender Grund dafür, ihn im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit nicht theoretisch zu vernachlässigen.
Lisa Herzog, die Erfindung des Marktes, Smith, Hegel und die politische Philosophie. Beim Verlag WBG Academic erschienen, übersetzt von Manfred Weltecke, 288 Seiten, 50 Euro. Rezensentin war Katharina Peetz. Im Folgenden setzen wir einen kleinen Schwerpunkt zur Demokratie. Deren Bestand wird ja immer häufiger und an immer mehr Orten in Frage gestellt. Da gibt es die Verwerfungen durch die globalisierte Wirtschaft, die Schwachstellen der nationalen Demokratien offenbaren. Da sind die mittlerweile etablierten populistischen und autoritären Strömungen. Aber all das bedeutet, mit Blick auf Deutschland, bei weitem nicht das Ende der Demokratie. Das zeigt die Münchner Historikerin Hedwig Richter in ihrem aktuellen Buch auf. Demokratie, eine deutsche Affäre, vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, lautet der Titel. Martin Hubert stellt es vor.
Die Deutschen und die Demokratie, nur eine Affäre? Ein Liebesabenteuer also und keine dauerhafte Ehe? Mit ihrem Buchtitel scheint die an der Münchner Universität der Bundeswehr lehrende Historikerin Hedwig Richter eher Skepsis fördern zu wollen. Die Geschichte der Deutschen spreche nicht gerade für eine besonders innige Beziehung zur Demokratie. Doch Hedwig Richter meint es anders. Sie ist davon überzeugt, dass Demokratie eigentlich nur als Affäre zu haben ist.
Demokratie ist kein mit bestechender Logik strahlendes System, sondern aufgrund ihrer merkwürdigen Geschichte eine zusammengeschusterte Ordnung. Demokratie ist eine spannungsgeladene Affäre, eine brenzlige Angelegenheit, wankend. Nichts ist garantiert. Ihr Modus ist die Krise.
Unter dieser Devise behandelt Richter die Anfänge der deutschen Demokratie im 18. Jahrhundert, die Paulskirchenbewegung, die Phasen der Massenpolitisierung um 1900 und den Aufbau, die Zerstörung und den Wiederaufbau der Demokratie zwischen 1918 und den 1950er Jahren. Am Ende diskutiert sie aktuelle Probleme der Demokratie und fragt, wie zukunftsfähig sie ist. Ihr Buch ist ein Mix aus traditioneller historischer Erzählung und dem Versuch, das Projekt der Demokratie analytisch zu sezieren. Es gehe gleichermaßen darum, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Wohlstand, Menschenwürde und Glück zu verwirklichen, was notwendigerweise zu Widersprüchen und Krisen führen müsse. Richter begreift Demokratie nicht nur als Staatsform, sondern als ein gesamtgesellschaftliches Projekt, dessen Ambivalenzen sich auch in Gefühlen und im Körper niederschlagen.
Wenn eine demokratische Gesellschaft stabil sein soll, dann müssen die Grundprinzipien auf eine engagierte Zustimmung stoßen. Sie benötigen positive Gefühle. Viele dieser Gefühle, der Liebe und Empathie, sollten sich an die aufkommende Idee des Nationalstaates binden.
Im 18. und 19. Jahrhundert halfen Emotionen wie Mitleid und Empathie im Bürgertum einen Sinn für Gleichheit, Gerechtigkeit und nationale Einheit zu entwickeln. Der Nationalsozialismus nutzte dann nationalistische Gefühle, um den Schein einer Volksgemeinschaft zu erzeugen und die Demokratie zu zerstören. Ähnlich zeichnet Richter auch die Ambivalenzen von Körper und Geschlecht nach. Der Kampf um das Wahlrecht zum Beispiel war lange Zeit mit Männlichkeit und dem Ausschluss der Frauen verbunden. Richter schildert ausführlich, welche Kämpfe Frauen ausfechten mussten, um wählen und gewählt werden zu dürfen und sozial gleichberechtigt zu werden. Insgesamt setzt sie sich aber entschieden von anderen Theorien der Demokratie ab, die sie auf einen Kampf von unten zurückführen. Für Richter ist Demokratie meist ein Elitenprojekt gewesen, schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung. Dieses scheint mir die angemessene Form für den gegenwärtigen Zeitgeist, schrieb der preußische Politiker Karl August von Hardenberg 1807. In Preußen waren die öffentlichen Schulden in einem bisher nicht gekannten Ausmaß angestiegen, weil im Zuge des Staatsbildungsprozesses die gesamtstaatlichen Aufgaben umfangreicher geworden waren und immer neue Ausgaben erfordert hatten. Die Bewältigung dieser Aufgaben bedurfte der Mitverantwortung der Menschen und einer leistungsorientierten Gesellschaft. In Preußen nahmen einige Dutzend aufgeklärte Männer die Reformen in die Hand.
Richter unterstreicht, dass der Beitrag der Eliten zur Demokratisierung nicht nur uneigennützig war. Es ging immer auch darum, das Volk einzubinden, zu erziehen und zu disziplinieren, um die soziale und staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Ein Meisterstück solcher Integration ist für die Autorin die Redemokratisierung der Bundesrepublik nach 1945, da sie sozusagen alle Aspekte des Gesamtprojekts Demokratie vereinte.
Das Konzept der sozialen Marktwirtschaft wies auf die Grundierung des demokratischen Glücks hin. ein Wohlstand, der allen ein würdiges Leben ermöglichte, und eine Sozialpolitik, die sich verpflichtete, zunehmend die materielle Bedingung für die Unantastbarkeit der menschlichen Würde zu gewähren. Die Sozialdemokratie gab die letzten Reste ihrer Klassenkampfrhetorik auf, lernte und reformierte sich. Die schlagkräftigen Gewerkschaften, die blühende Industrie, Konservative und Linke und Liberale, Alte und Junge, sie alle fanden sich irgendwie in einem Konsenskapitalismus wieder.
Diese Zeiten sind vorbei. Und Richter benennt ausdrücklich die aktuellen Probleme, mit der die Demokratie in Deutschland zu kämpfen hat. Die Klimakrise, wachsende Ungleichheit oder rechte Tendenzen. Trotzdem schreibt sie, dass die Zukunft der Demokratie vermutlich hell aussiehe. Denn Demokratie ist für sie ein permanenter Lernprozess. Insofern ist Hedwig Richters sympathisches Plädoyer für die Demokratie eine empfehlenswerte Lektüre, um vorschnellen Absagen an das demokratische Projekt entgegenzuwirken. Es beruht aber darauf, dass die Autorin den Krisenmodus direkt in den Begriff der Demokratie aufnimmt, um deren Erneuerungskraft zu begründen. Eine Gewähr dafür, dass ökonomische oder soziale Krisen nicht doch wieder das politische Projekt der Demokratie in Deutschland gefährden können, bietet das allerdings nicht.
Martin Huberts besprach Hedwig Richter, Demokratie, eine deutsche Affäre, vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bei CH Beck verlegt, Umfang 400 Seiten, Preis 26,95 Euro.
Während die Historikerin Hedwig Richter in ihrem Buch darlegt, was wir an der Demokratie haben, schauen die Autorinnen im folgenden Buch darauf, wie Demokratien enden bzw. endeten. Der Sammelband, herausgegeben vom Düsseldorfer Historiker Christoph Nonn, trägt verschiedene historische Beispiele zusammen. Denn nicht nur die relativ neuen demokratischen, vorher kommunistischen Staaten in Europa fremdeln wieder mit dem inzwischen etablierten, Demokratie sei nie ein dauerhaftes Erfolgsrezept gewesen, wie die 11 Autoren herausarbeiten. Von Athen bis zu Putins Russland reicht die Skala laut dem Untertitel des Buches und der Obertitel nennt die Dinge beim Namen, wie Demokratien enden. Michael Kuhmann hat das Buch gelesen und er beginnt mit einem Zitat des Herausgebers.
Demokratisierung ist keine Einbahnstraße.
Mit dieser Warnung leitet Christoph Nonn die Serie der Fallbeispiele in diesem Buch ein. Zwar konnten Briten und Amerikaner bis vor wenigen Jahren glauben, auf solch einer Einbahnstraße unterwegs zu sein, aber das waren von jeher Ausnahmen.
Die meisten heutigen Demokratien wuchsen nicht in einer geradlinigen Entwicklung ohne nennenswerte Rückschläge. Demokratische Strukturen kamen und gingen, blühten und verrotteten. Das Scheitern, die Selbstauslieferung an Autokraten, die Degeneration zur Diktatur, die Überwältigung durch ihre Gegner, all das gehört in den meisten Ländern zur historischen Erfahrung der Demokratie dazu.
Etwa in Frankreich, kurz nach der Revolution von 1789. Oder in Italien, als Mussolini 1922 die Macht übernahm. Aber schon für das antike Athen hat der Historiker Christian Mann einen vorübergehenden Kollaps der Demokratie nachgezeichnet, während des Krieges gegen Sparta. Mann schreibt:
Manche Politiker waren umgebracht, und da niemand wusste, welche und wie viele Menschen hinter den Attentaten steckten, griff Angst um sich. Deshalb wagte keiner, sich in der Versammlung dem Vorschlag entgegenzustellen, die Demokratie abzuschaffen. Die athenische Demokratie brauchte aber kontroverse Debatten. Sie war darauf angewiesen, dass die Politiker verschiedene Positionen vertraten und zur Entscheidung stellten. Von sich aus war die Masse der armen Bürger nicht in der Lage, ihren Willen zu artikulieren.
Hier deutet sich bereits an, was Jessica Wardo in Bezug auf den Untergang der französischen Dritten Republik bis 1940 konstatiert. Für den Bestand einer Demokratie ist nicht nur die Funktion ihrer Institutionen wichtig.
Tatsächlich kann Demokratie multiple Enden haben. Demokratien bestehen aus formalen Strukturen, der Architektur ihrer Verfassung. Aber sie bestehen auch aus Praktiken, die ihren Platz in diesen Strukturen haben und insbesondere dem Umfeld, in dem diese Praktiken stattfinden, die Glaubwürdigkeit eines Regimes und seine gefühlsmäßige Anziehungskraft für seine Bürger. Jede dieser Dimensionen kann gefährdet werden.
In diesem Sinne skizziert Christoph Nonn ein Szenario für die Weimarer Republik. Die sei eben nicht an Geburtsfehlern zugrunde gegangen. Im Gegenteil, habe sich während der kurzen Blüte zwischen 1924 und 1929 ein parlamentarisches System etablieren können, in dem Politikprofis von gemäßigt links bis gemäßigt rechts auch Regierungswechsel glatt über die Bühne gebracht hätten. Das Problem war die Öffentlichkeit. Sie kannte den Reichstag immer noch aus dem Kaiserreich, als ein Parlament ohne echtes politisches Gewicht und damit auch ohne Verantwortung, sodass dort Gesinnungsethiker ihre Maximalforderungen erhoben hatten. Nonn folgert:
Parteiführer, Aktivisten und Wähler gewöhnten sich so an eine politische Praxis, die von Demagogie geprägt war. Aktivisten und Wähler forderten kleinliche Interessenpolitik ein. Ihre Parteiführer gaben deshalb dem Egoismus der jeweiligen Milieus Vorrang vor dem Zusammenstehen der Demokraten.
Abzulesen daran, dass sich die letzte demokratisch fundierte Regierung 1930 zerstritt über die Frage von 0,25% mehr oder weniger Beitrag zur Arbeitslosenversicherung. Kleinkrämerei und Interessenpolitik waren keine Spezifika der Weimarer Republik. Es gab sie auch im Chile der Allende-Ära vor 1973. Im Russland der 90er Jahre wiederum erwarteten Wähler und Aktivisten von der Demokratie wahre Wunder. Sie landeten stattdessen in einem Kapitalismus, wie es ihn nicht einmal im finstersten Manchester gegeben hatte. Mit solchen Beispielen bietet der neue Sammelband eine anregende Bestandsaufnahme historischer Demokratieuntergänge, knapp und kenntnisreich auf den Punkt gebracht. Die Autoren skizzieren auch kontroverse Debatten der Forschung und stellen mitunter eigene Sichtweisen zur Diskussion. Im Hintergrund steht immer wieder die Frage, wie Demokratien Krisen überstehen können. Hier folgert Herausgeber Christoph Nonn, dass es vor allem auf Realismus ankomme. Bei politischen Akteuren ebenso wie bei ihren Wählern. Denn
das Ende von Demokratien ist immer abwendbar. Historische Erfahrungen zeigen, dass es dafür freilich einer Beherzigung von zentralen Elementen demokratischer Kultur bedarf. Wähler müssen ihre Erwartungen an das, was Politik leisten kann, auf ein realistisches Maß herunterschrauben. Der Umgang sollte immer von persönlichem Respekt geprägt sein. Vor allem aber ist Einsicht in die Notwendigkeit von Kompromissen nötig.
Hier gibt sich Nonn keinen Illusionen hin. Der Siegeszug der sozialen Medien ebnet dieser Einsicht nicht zwangsläufig den Weg.
Medial angestoßener Wandel der Öffentlichkeit kann Demokratien gefährden. Er kann aber auch gerade einer Verbreitung demokratischer Ziele und Tugenden dienen. Dafür müssen nur Demokraten die neuen Medien stärker nutzen und diese nicht antidemokratischen Trollen überlassen.
Die nächste Bewährungsprobe dieser Art ist schon in vollem Gang. Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA.
Michael Kuhlmann war das über »Wie Demokratien enden« von Athen bis zu Putins Russland. Herausgegeben von Christoph Nonn, im Ferdinand Schöning Verlag erschienen, die 329 Seiten kosten 34,90 €. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Der Münchner Historiker Magnus Brechtgen hat vor 3 Jahren eine vielbeachtete Biografie über Albert Speer geschrieben, über seine Karriere als überzeugter Nationalsozialist und nicht als eigentlich unpolitischen Mitläufer, als der sich Speer beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess darstellte. Nun hat Brechtgen ein neues Buch vorgelegt, »Der Wert der Geschichte«. 10 Lektionen für die Gegenwart. Denn aus der Geschichte, so ist Brechtgen überzeugt, kann man nicht nur, sondern sollte man lernen. Matthias Bertsch hat das Buch gelesen und beginnt seine Besprechung mit einem Zitat.
Geschichtsvergessenheit macht blind. Als freie, selbstbestimmte Menschen sind wir auf die Kenntnis der Geschichte angewiesen. Sie hält eine Fülle von Lehren und Erfahrungen für uns bereit. Der Blick auf den Alltag unserer Vorfahren, ihre Lebensbedingungen, die medizinische Versorgung und die Mitspracherechte in Politik und Gesellschaft macht deutlich, dass es in allen Lebensbereichen kolossale Fortschritte gegeben hat.
So beginnt die 1. der 10 Lektionen für die Gegenwart, mit denen der Wert der Geschichte endet. Denn darum geht es Magnus Brechtgen in seinem Buch. Er will nachweisen, dass es nicht nur in der harten Welt der Medizin und der Technik Fortschritte gibt, sondern auch in der weichen Welt des menschlichen Zusammenlebens. In Gesellschaft und Politik.
Demokratie, Rechtsstaat und Parlamentarismus, Gleichberechtigung der Geschlechter und politische Teilhabe aller Menschen. Sie alle sind das Äquivalent technischer Errungenschaften der harten Welt.
In 7 Kapiteln und Themenbereichen dekliniert Brechtgen kenntnisreich und gut verständlich geschrieben durch, wie es zu diesem Fortschritt gekommen ist und welche Hindernisse Frauen und andere ausgegrenzte Gruppen dabei überwinden mussten. Im Fokus seiner Kritik steht dabei auch die Ausgrenzung durch nationalistische Überheblichkeit. Doch es ist nicht nur der Nationalismus, dem er eine Abfuhr erteilt, sondern das Denken in Nationen.
Die Vorstellung von Nationen ist eine Konstruktion von gedachter Gemeinschaft, die, ähnlich wie bei Religionen, auf der Imagination und Glaubenswilligkeit ihrer Anhänger gründet. Das Bewusstsein dafür, dass Nationen eine Erfindung sind, hat sich allerdings erst in den vergangenen Jahrzehnten herausgebildet.
Denn Nation und Nationalismus, so der Historiker, basierten vor allem auf der Abgrenzung eines Wir von den anderen.
Als Napoleon Europa mit Krieg überzog, wurde die nationalistische Imagination zu einer überwölbenden Kraft. Ein gemeinsamer Gegner, der das Andere repräsentierte, ganz so, wie es die Ursprungserzählungen der Nationalisten regelmäßig berichten. Eine Bedrohung, die das Volk zu einer Einheit verbindet.
Aber warum so negativ? Ist es nicht grundsätzlich legitim, sich gegen einen Gegner von außen zu wehren? Auch wenn die dadurch geschaffene Wir-Gruppe nicht natürlich ist, sondern nur auf der Wahrnehmung ihrer Mitglieder beruht. Um ein Beispiel zu nennen. Der Widerstand der Norweger gegen die Deutschen im 2. Weltkrieg zog seine Kraft wesentlich aus den Ansprachen des Königs, ein gebürtiger Däne, der die nationale Unabhängigkeit seines Volkes in Abgrenzung gegen die fremde Besatzungsmacht beschwor. Und auch Hannah Arendt forderte den Aufbau einer jüdischen Armee, um als politischer Akteur auf der Weltbühne ein Mitspracherecht zu bekommen. Es ist verständlich, dass Brechtgen das nationale Denken in Deutschland auf der Folie des Nationalsozialismus sieht, aber es verengt seinen analytischen Blick. Etwa, wenn er sehr kritisch auf die Ambitionen des Deutschen Reiches in den Jahrzehnten nach seiner Gründung blickt, als internationaler Akteur wahrgenommen zu werden.
So wurde Frankreich als internationale Macht mit den Schlagwörtern der Französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit identifiziert. Großbritannien wiederum galt mit der Herrschaft des Parlamentarismus und den bürgerlichen Freiheitsrechten seiner Bewohner als Zivilisationsmacht. Und die Vereinigten Staaten galten als Land religiöser, politischer und individueller Freiheit, die vor allem wirtschaftliche Prosperitätschancen versprach. Wofür aber stand im Vergleich dazu das Deutsche Reich?
Fragt Brechtgen, und für ihn ist die Antwort klar: für den preußischen Obrigkeitsstaat, der schließlich zu Hitler führte. Dass das Deutsche Reich in weiten Teilen der Welt für wissenschaftlichen Fortschritt und technische Innovationen stand, erwähnte an anderer Stelle zwar, aber wirklich ernst nimmt er es nicht. Das ist schade, weil sein anregendes Buch dadurch manchmal einen Determinismus bekommt, der ihm ansonsten fremd ist. Geschichte ist offen, macht der Autor deutlich. Sie wird von Menschen gemacht und unterliegt keinem quasi natürlichen Rassen- oder Klassenkampf, der hinter dem Rücken der Menschen ihre Geschicke lenkt. Die Welt wird nicht automatisch zu einem friedlich-harmonischen Ort, schreibt Brechtgen am Ende seines Buches.
Wir müssen bereit sein, unsere offene Gesellschaft und ihre Prinzipien gegen jede Form autoritärer Bedrohung zu verteidigen. Militärisch, wirtschaftlich, intellektuell. Damit uns keine neue Welle der Gewalt erfasst.
Die Warnung ist gegen den Rechtspopulismus gerichtet, aber auch gegen den wachsenden Einfluss Chinas, das wirtschaftlich mit den westlichen Demokratien längst gleichgezogen ist, doch von individuellen Freiheitsrechten nichts wissen will. Gefahr drohe den westlichen Gesellschaften allerdings auch durch die wachsende Einkommensungleichheit, die das Versprechen eines erfüllten Lebens auf der Grundlage der eigenen Arbeit in Frage stelle und damit die Bindekraft der liberalen Demokratien unterhöhle. Und doch sei die Marktwirtschaft alternativlos.
Kapitalismus als organisierter Wettbewerb um die beste Leistung hat sich historisch bewährt.
Brechtgen hat recht. Der Kapitalismus hat einen weltweit ungekannten Wohlstand hervorgebracht. Auch wenn dieser global sehr ungleich verteilt ist. Und doch zeigt sich hier der blinde Fleck seines Buches. Denn der Kapitalismus basiert nicht nur auf der Ausbeutung des Menschen, sondern auch der Natur. Das Wohlstandsmodell der westlich-liberalen Gesellschaften, für das Brechtgen plädiert, ist nicht verallgemeinerbar, weil dafür schlicht die Ressourcen dieses Planeten nicht ausreichen. Es ist erschreckend, dass ein derart mit Vernunft und Aufklärung argumentierender Autor wie Brechtgen keinen Gedanken an den Klimawandel verschwendet, sondern im Gegenteil am Ende seines Buches vor Crash-Propheten warnt und damit, wenn wohl auch ungewollt, nicht nur Greta Thunberg eine Absage erteilt, sondern großen Teilen der Klimaforschung.
Das Resümee von Matthias Bertsch über Magnus Brechtgens Buch »Der Wert der Geschichte – 10 Lektionen für die Gegenwart«, im Siedler Verlag erschienen, die 303 Seiten kosten 20 Euro.
Thank you.
Ausspähen von Freunden, das geht gar nicht, hieß es, als bekannt wurde, dass US-Geheimdienstler das Mobiltelefon der Bundeskanzlerin überwachten. Ausspähen mit Freunden, das ist dagegen okay, zumindest in geheimdienstlich-moralischer Hinsicht. So geschehen unter dem Dach einer Schweizer Firma, der Krypto AG, die im Auftrag von CIA und BND jahrzehntelang fremde Staaten belauschte. Der Schweizer Journalist Rees Strehle hat nun zugängliche Akten gewälzt und seine Entdeckungen veröffentlicht. Operation Krypto heißt das Buch und Marc Engelhardt stellt es vor.
Garantiert sicher sollten sie sein, die Chiffriergeräte der Schweizer Krypto AG. Im Kalten Krieg warb Firmengründer Boris Hagelin nicht nur mit Spitzentechnologie, sondern auch mit der Neutralität seines Standorts, der Schweiz. Mehr als 100 Staaten vertrauten ihm und versendeten geheime Botschaften, teils jahrzehntelang, mit Kryptogeräten. Die aber waren manipuliert. Deutsche und Amerikaner lasen mit. Es ist eine fast unglaubliche, aber wahre Agentenpistole, die der frühere Chefredakteur des Schweizer Tagesanzeigers Rees Strehle aufgeschrieben hat. Sie beginnt Ende der 50er Jahre, als Firmenchef Hagelin einen Deal mit dem US-Geheimdienst schloss.
Geräte mit den komplexesten Algorithmen, Typ 1, werden nur an NATO-Mitglieder und mit ihnen direkt verbundene Staaten ausgeliefert. Sie bieten sämtliche Möglichkeiten der Benutzung und sind nach damaligem Stand nicht zu knacken. Weniger flexible Geräte, Typ 2, werden an befreundete Staaten ausgeliefert. Hagelin erwähnt etwa neutrale Staaten wie Finnland. Typ 3 schließlich, ohne Flexibilität in der Bedienung und damit von geübter Hand knackbar, soll an Länder mit zweifelhafter Orientierung verkauft werden. Dazu gehören die arabischen Länder und, selbstredend, alle Staaten im Einflussbereich der UdSSR.
5 Jahrzehnte lang blieb die Manipulation der Geräte geheim. 1970 kauften die CIA und der Deutsche Bundesnachrichtendienst das Unternehmen. Die Informationen waren offenbar so wertvoll, dass die Krypto, die bald unter dem Decknamen Minerva geführt wurde, den Spionen ganze 25 Millionen Franken wert war. Als Zeugen für die BND-Beteiligung nennt Strehle unter anderem Bernd Schmidbauer, in den 90ern Kanzleramtsminister von Helmut Kohl.
Kanzler Kohl soll laut dem CIA-Bericht über das Minerva-Programm nicht informiert gewesen sein, solange der BND daran engagiert war. Wie für solche Programme üblich, hat man die Information eine Hierarchiestufe vor seinem Büro gestoppt. So kann Kohl notfalls dementieren, davon gewusst zu haben, und der Prozess zur deutschen Einigung wäre unter seiner Führung nicht belastet worden. Beim Ausstieg des BND aus dem gemeinsamen Projekt hat Schmidbauer aber die Zustimmung Kohls eingeholt.
Strehle führt in seinem Buch Operation Krypto vieles zusammen, was seither über die Krypto AG durchgesickert ist. Er selbst hat bereits vor mehr als 2 Jahrzehnten ein erstes Buch über die Affäre geschrieben. Doch diesmal hat er eine neue Quelle einsehen können, einen detaillierten Bericht von CIA-Historikern, der von BND-Dokumenten und Interviews gestützt wird. So bietet sich der Leserin, dem Leser, ein facettenreiches Bild davon, wie die Geheimdienste damals arbeiteten. Offenbar gar nicht so professionell, wie man glauben würde, hat Strehle herausgefunden.
Dass sie beispielsweise immer wieder auch streiten, dass sie nicht so mächtig sind, wie das von unserer Sicht erscheint, und zum Teil auch echt nur mit Wasser kochen, nicht? Und von daher ist das ein Glücksfall, dass Papiere, sogenannte eben Geheimpapiere des Nachrichtendienstes, für einmal öffentlich geworden sind, dass Einzelne auch darüber sprechen.
So absurd wie tragisch mutet etwa der Streit zwischen CIA und BND darüber an, ob ein im Iran inhaftierter Kryptomitarbeiter ausgelöst werden soll. Im Kern geht es darum, ob die Zahlung als Lösegeld bezeichnet werden soll oder nicht. Während sich die Geheimdienste über Formfragen entzweien, leidet der Betroffene in Einzelhaft. Und nicht nur er, auch viele andere in der Krypto wussten Strehle zufolge gar nicht, dass ihr Arbeitgeber Geheimdiensten gehorchte. Das gefährdete vor allem Außendienstmitarbeiter, denn manche Staaten wurden misstrauisch. Wer allerdings Bescheid wusste, nach Strehles Recherchen bereits von Anfang an, war die Schweiz. Ein Skandal, mit dem sich derzeit eine Untersuchungskommission des Parlaments in Bern beschäftigt.
Ja, für die Schweiz ist das natürlich eine krasse Verletzung der Neutralität, nicht die eigentlich ein Teil ist des Schweizer Staatsverständnisses, auch der Schweizer Identität, die sagt, man ist neutral in den internationalen Konflikten. im Geiste nach heißt es natürlich auch nicht, Partei zu ergreifen. Das hat die Schweiz mit ihrem Mitwissen und ihrer Tolerierung dieses großen Programms von CIA und BND natürlich gemacht über Jahrzehnte.
Operation Krypto ist ein nüchtern verfasster und trotz seiner Kürze umfassender Bericht über eine Affäre, aus der sich auch für heute noch vieles lernen lässt. Das Lesen verschlüsselter Nachrichten ist nach wie vor Kerngeschäft von Geheimdiensten in den USA und anderswo. Mit welch harten Bandagen in diesem Geschäft gekämpft wird, zeigt Strehle am Beispiel der Krypto detailliert auf.
Marc Engelhardt besprach Operation Krypto, die Schweiz im Dienst von CIA und BND. Erschienen beim Schweizer Verlag Echtzeit, die 131 Seiten kosten 27 Euro. So viel zur politischen Literatur in dieser Woche. Am kommenden Montag haben wir eine aktuelle Biografie über den früheren jugoslawischen Staatschef Tito in der Sendung. Sowie ein Porträt des britischen Premier Boris Johnson. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.